Episode 121, Brighton and Hove Albion. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfreiheit im Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und im Sessel neben mir sitzt Stefan Adelmann, der verzweifelt auf The Castle schaut. Alles gut, Stefan?
Hallo. Ja, hallo, Alex Stegisch. Alles bestens. Ich habe gerade irgendwie bei meinem Tablet irgendeine komische Ansicht eingestellt. Ja, jetzt habe ich nur ganz ein kleines Fenster.
Okay, wird schon werden im Laufe.
Entschuldigung, technische Probleme. Hallo, Alex Stegisch.
Ja, wir brauchen das so wie im Fußballfeld, wenn halt das Sunny-Team kommt, dass man so wackeln kann und wir mit so einem Koffer einer
rennt. Ja, das wäre nett.
Und irgendwie uns unterstützt. Aber vielleicht die nächste Ausbaustufe von Spielfrei.
Ja, und der Robert, unser Producer, dem ist es ja alles egal, ob wir technische Probleme haben. Der sitzt da und lacht in sein Fäustchen.
Und denkt sich, der Sound ist gut,
ihr könnt machen, was wollt. Und denkt sich, schaut sich an, die Amateure, die da sitzen und herumstümpern mit ihrem IT-Equipment.
So ist das, so ist das. Wir haben uns heute hier versammelt, lieber Stefan, um über einen Fußballverein zu reden, der so viele Namen hat.
Ja, der so viele Namen hat und wir werden über seinen Namen ja noch sprechen. Und er ist ja in vieler Munde, nicht in aller Munde, aber in vieler Munde. Und zwar geht es heute um Brighton and Hove Albion.
Ja.
Jetzt sagt sich der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin vielleicht, aha.
Geht es jetzt um Brighton,
geht es um Hove oder geht es um Albion? Nein, es geht um alle drei. Es geht um Brighton and Hove und Albion. Brighton and Hove Albion. Nein, wir sprechen tatsächlich über den englischen Fußballclub, der in den letzten Jahren durch sehr, sehr professionelle Arbeit auf sich aufmerksam gemacht hat, wo sie vielleicht doch die einen oder anderen was abschneiden können und dann halt aktuell einen Trainer hat, der
sehr gefragt ist.
Der ja, wenn es um Trainerdiskussionen geht, eigentlich, ich glaube, es gibt kaum eine Trainerdiskussion, wo er nicht irgendwie Teil der Verlosung ist.
Ja.
Also die Aktie Roberto De Zerbi ist im Moment sehr wertvoll.
Also ich habe heute noch ein bisschen recherchiert am Nachmittag und Brighton hat halt ein Video veröffentlicht, wo sie ihrem Trainer gehuldigt haben und es hat sehr, sehr arg wie so ein Farewell-Video ausgeschaut. Also bin schon sehr gespannt, ja.
Also nachdem es ja durchaus eine gewisse Bewegung geben wird im Sommer, du hast nur mal die Bayern, Liverpool, da gibt es doch einige große Vereine. Bei Real war es das nie genau, was passiert. Barca wird frei. Das heißt, du hast schon richtig viele große Kapazunder, die irgendwen auf dem Trainerstuhl brauchen werden.
Ja.
Und der Markt ist offensichtlich im Moment, wenn es um die heißen Eisen geht, gar nicht so groß.
Ja, spannend, ja.
Genau. Um das geht's heute. Und in unserer 121. Episode, lieber Alex.
Genau, und zuvor schauen wir ja wie immer, was in der großen Welt so passiert. Und eine Sache, die wir mitgebracht. Wir haben uns schon mal in einer Folge einem der ältesten Fußballvereine der Welt, zumindest einem der ältesten walisischen Fußballvereine der Welt, gewidmet, nämlich Wrexham.
Mhm.
Die sind schon wieder aufgestiegen.
Ja, tatsächlich. Mhm. Die Hollywood Love Story von Rob McElhenney und dem anderen Typen. Die geht weiter.
Ja, und also von Non-League zu League 2 auf in die League 1 jetzt. Ja.
Also die sind wirklich auf dem Durchmarsch und also ich bin gespannt. Natürlich aus cineastischer Sicht spannend, weil die werden sicher nicht so schnell aufhören, jetzt das Ding zu begleiten, schätze ich mal.
Genau, die Produktionsqualität ist hoch, sie wird immer höher. Ich schaue die Staffeln ja wirklich, also Staffel 1 und 2 waren jetzt ja fertig. Hat mir sehr gut gefallen. Jetzt die nächste Staffel wird auch cool, weil da werden wir jemanden kennen. Der Afa Conquer, ehemals Arsenal, ehemals Sturm, spielt ja dort Anzugrolle. Hat auch gespielt die größte Zeit. Mhm. Und ja, ich glaube,
die marschieren. Und was wir vielleicht jetzt auch spontaner sagen müssen, Bayer Leverkusen ist Meister geworden.
Ja, Wahnsinn.
Hat man höchst verdient. Da gibt es ja den Nächsten, der sich aber dann selbst aus der Trainerdiskussion genommen hat, aus dem Trainerkarussell. Mhm. Er ist quasi ausgestiegen. Oder seine Eltern wollten nicht mehr zahlen, dass er drinnen sitzen darf im Karussell.
Ja, was auch oft passiert.
Was hat durchaus oft passiert. Und na, die haben es tatsächlich, die Serie der unbesiegbaren Bayern in der Meisterschaft ist oder in der deutschen Bundesliga ist gebrochen und ist ja vielleicht ein gutes Omen für Österreich, dass es einen anderen Meister vielleicht einmal gibt.
Ja, also so meinst du. Das macht natürlich Sinn. Ja. Vor allem auch sehr beeindruckend, jetzt waren sie dann schon Meister und haben doch auch ein schweres Spiel gegen Dortmund dann noch gehabt. Hat lange Zeit so ausgeschaut, als ob sie das verlieren würden. Erste Niederlage in der Saison. Und tatsächlich die Mentalmonster aus Leverkusen
unfassbar.
Haben dann den Ausgleich noch geschafft in der 95. oder so.
Und jeweils letztens, ich glaube bei mir in der Arbeit war es das, haben wir drüber sinniert, außer den Invincibles, deinen Invincibles von Arsenal. Gibt es die Unbesiegbaren? Oder hat es die gegeben? Hat es in Österreich mal sowas gegeben?
Also im, seit 20. Jahrhundert mal sicher nicht, ja. 2021 ist sie 100 sicher nicht,
okay.
Außer Invincibles, ja.
Na, weil Invincibles
in keiner höchsten Spielklasse
zumindest. Ja. Also ich kenne das nämlich auch nicht. Also ja. Ich habe dann wirklich dann überlegt, und das. Also wenn du als Leverkusen dann das auch noch hinzauberst, muss ich sagen, also das wäre dann schon
à la bonne. Für alle, die jetzt sagen, der Stegestrottel, der sagt, nicht einmal im 20. Jahrhundert soll es das jemals geben, sondern sie wissen das besser und es gab doch einen Verein. Redaktion@spielfrei.at, da schreibt uns bitte E-Mail hin. Wir lassen uns gerne Lügen strafen, streiten dann als Haupt, behaupten das Gegenteil und in der nächsten Sendung glänzen wir mit neuen Wissen. Vielen Dank. Gut, ich habe gesagt, Stefan, du schaust extremst durstig aus.
Ich bin extrem durstig.
Dann hätte ich gesagt, gehen wir in unsere erste Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
So, jetzt haben wir wieder ein Getränk, das zur Episode passt, weil ich mir Herleitung überlegt habe. Jetzt ist ja Brighton and Hove Albion ein Mischverein. Und was habe ich mitgebracht?
Ein Mischgetränk.
Ein Mischgetränk, ja. Aber jetzt nicht zum Mischen von irgendwelchen anderen Cocktails oder so, sondern die Rede ist vom Spezi. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es eine eingetragene Marke ist.
Mhm. Das darf nicht jeder sagen.
So wie Kappe, genau. Es handelt sich um ein Getränk aus Cola und Orangenlimonade.
Und Fanta, ja.
Ja, auch nicht Fanta, ne?
Darf es nicht, ist es nicht oder was?
Ja, wird es nicht sein. Wird irgendeine Orangenlimonade.
Du, danke vielmals. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf das freue ich mich gerade sehr.
Einen, ja, ich weiß, dass du großer Spezi-Fan bist.
Ja, tatsächlich. Auf einen Fizzy Drink. Cheers. Danke vielmals. Ja. Prost in die Runde. Was mich ja interessieren wird, mich interessiert ja sehr viel, was mich ja interessieren wird, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sie auch für jede Episode ein eigenes Getränk hinstellen. Und quasi, wenn wir dann aus unserem Off, von unserem Executive Producer, vom Robert eingespielt kriegen, den Jingle, ob sie sich dann auch was aufmachen. Ja, ich würde das nett finden. Schickt uns doch Fotos von euch, wie ihr auch was trinkt, während wir unsere getränkte Episode trinken.
Ja, gute Idee. Wir könnten natürlich uns generell überlegen, ob wir das Getränk der Episode in die Shownotes packen, dass sie die Leute das Gleiche kaufen können und dann in der Episode mit uns mit.
Aber die Show, achso. Ja. Also muss man sich vorher die Shownotes durchlesen, dann einkaufen gehen und dann die Episode starten?
Naja,
das klingt extrem mühsam.
Zum Beispiel, ich stelle mir den optimalen Mittwoch, wir veröffentlichen die Folgen ja Mittwoch so immer so vor, dass sie die Leute in der Früh die neue Folge runterladen, sie denken, boah, cool, wenn ich heute heimkomme, werde ich in aller Ruhe, werde ich euch stehen und liegen lassen und in aller Ruhe spielfrei hören.
Und vorher muss ich noch irgendwie zum Getränk machen.
Und in der Früh weiß ich ja schon, was das Getränk der Episode ist und dann spaziere ich los und hole mir das und kann am Abend dann das zelebrieren. So würde ich es machen, wenn ich Spielfrei höre.
Aber kann, Alex will es euch ja nicht vorschreiben.
Genau. Wir haben ja so, wie nennt man das, wenn man so im Nachhinein so Nachbetrachtung macht?
Besserwisser.
Na, wir hören uns die Folgen, wenn wir es aufgenommen haben, immer nur 2-3 Mal an.
Ich nicht.
Gemeint, wir hören uns im Nachhinein gemeinsam 2-3 Mal an, analysieren die Performance und leiten davon irgendwelche Sachen.
Nein, da überhaupt nicht.
Na gut.
Ich denke mal, ich hau alles aus, was mir einfällt, und dann will ich es nie mehr hören.
Okay. Das ist alles, was ich gehabt habe. Besser wird es nie werden.
Es ist alles, was ich zu dem Thema sagen will. Ich will überhaupt nicht mehr hören, was ich jemals zu dem Thema gesagt habe.
Also ich habe kein Interesse,
ich bin 14,
in irgendeiner Form zu verbessern. Ja, so kann man es auch leben. Offenbar machen wir das getrennt voneinander.
Ja.
Durstig ist gestillt. Es geht über in diesen Fun-Part, oder? Der sich die großen Zehen nennt.
Wird die Sendung heißen, die Großen, Zehn, yes, ja.
Yes, ja. Wir haben heute mitgebracht die großen 10 Wappentiere. Stefan, es liegt wieder an dir zu erklären, was die großen 10 sind und warum wir uns Wappentiere überlegt haben.
Also wir alle, die zum ersten Mal zuhören, bei den großen 10 funktioniert es so, dass wir zu einem Thema unserer Wahl uns 10 Antwortmöglichkeiten überlegen. Der liebe Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten. Gemeinsam ergibt es die großen 10. Wir wissen nicht, was der andere hat. Mhm. Kann also durchaus sein, dass wir vielleicht gemeinsame Nennungen haben. In letzter Zeit aber selten, wobei ich vergesse von Episode zu Episode, was wir machen. Mhm. Aber es kann einfach durchaus sein, dass wir vielleicht übereinstimmende Nennungen haben. Aber wie gesagt, das ist immer eine Überraschung. Und heute geht es darum, wir wählen die großen 10 Wappentiere, weil unser Protagonist der heutigen Episode, und zwar der Club Brighton and Hove Albion, ja eine Möwe im Wappen hat, weil das sind die Seagulls.
Genau.
Und deswegen haben wir die Idee gehabt, okay, wir wählen die für uns besten Wappentiere und haben ein Sternchen dazu gemacht in unserer Eigendefinition. Falls uns nichts einfällt, was wir großartig finden, schreiben wir das auf, was wir cool finden würden, wenn ein Verein das haben würde.
Ich habe übrigens nur solche Sachen gemacht.
Also, okay, gut, siehst du, da haben wir wieder eine unterschiedliche Herangehensweise. Also es geht nicht nur darum, wir küren die besten Wappentiere, die es gibt, sondern wir liefern auch Vorschläge, und da ist natürlich der Kollege Stegisch wie immer eine Wucht, liefern wir auch Vorschläge für Wappentiere, die wir cool finden würden.
Ich muss in dem Fall vorausschicken, ich war halt extrem unzufrieden mit den bereits bestehenden Wappentieren. Deswegen habe ich.
Der feine Herr hat hohe Ansprüche an Wappentiere.
Ich habe jetzt auch den Anspruch, dass du jetzt gleich loslegst, weil Episode 121, ungerade Zahl, das heißt, du darfst
schon. Okay. Warte, ich muss ein bisschen scrollen. Mehr auf meinem iPad. Oh, jetzt geht's wieder. Ich habe mir auf meinem Tablet verdruckt.
Technik.
So, Technik. Also, mein Platz 5 der großen 10 Wappentiere ist der Club Kilmarnock in Schottland, weil die haben nämlich zwei Eichhörnchen im Wappen, das finde ich extrem süß.
Ja.
Und die Eichhörnchen haben es, und was ich immer gut finde, was leider Gottes viel zu kurz kommt, ist, dass Vereine heutzutage noch Maskottchen haben.
Mhm.
Also, da hat ja jeder Verein hat seine Maskottchen gehabt, aber mir kommt vor, das ist bei Weitem nicht mehr so präsent, wie es früher mal war, dass die Maskottchen vor dem Anklick durchs Stadion gehen und lustige Sachen machen und einfach lustig sind, winken, so wie halt du auch.
Ja,
also winken und umarmen und so Sachen. Ich kenne
eigentlich aktuell ganz wenig Vereine.
Ja, ja. Und Kilmarnock hat jetzt vor kurzem erst die neue Version von ihrem Maskottchen präsentiert, weil sie haben nämlich abgeleitet von ihrem Wappentier, von den Eichhörnchen, zwei Eichhörnchen, haben schon mehrere Generationen gehabt. Am Anfang, es war mal dann zwischendurch Nuts the Squirrel, das war mal ein Dings.
Aha.
Dann hat es Cyril und Hazel the Squirrels gegeben und jetzt haben es Captain Conker, und Conker heißt offensichtlich sowas wie Harte Nuss, also er heißt Captain Harte Nuss.
Aha.
Und der ist quasi so ein Squirrel Superhero, der ist ein Cape an, wir haben gesagt, das ist extrem süß. Also falls jemand einmal in Kilmarnock ist, wo auch immer das in Schottland ist, dort gibt es ein super cooles Maskottchen, das sich ableitet von zwei beiden Eichhörnchen.
Und das super halt ist.
Ja, er heißt Captain Conker.
Absolut geil.
Und Conker, C-O-N-K-E-R, dürfte offensichtlich Harte Nuss heißen.
Da kann der Gunnosaurus einpacken.
Gunnosaurus und der Sturm, wie der heißen? Sturmhannes,
ja.
Das ist eigentlich im Nachhinein eigentlich komplett absurd, dass sich der Präsident quasi
es passt zu
sein eigenes Maskottchen hinschickt.
Wow. Umstand der Zeit.
Es war eine absurde Zeit, muss man wirklich sagen, in der Retrospektive.
Ja.
Der Retroperspektive.
So, wir gehen von meinem Platz 5 nach Spanien.
Oh.
Mhm. Und da gibt es ein bisschen einen Faceless-Verein, der mir überhaupt nicht so richtig zusagt. Und zwar Girona. Mhm. Girona ist vor allem dafür bekannt, dass sie in dieser Saison lange Zeit die Großen geärgert haben, vorne mitgespielt haben. Ist aber eigentlich Ableger der City Group.
Ganz so City Football.
Genau. Und ist so im Randbezirk, am Rande von Barcelona. Alle Leute, die dort leben, sind Barcelona-Fans. Niemand ist Girona-Fan. Und da muss man was machen. Und ich habe mir überlegt, was kommt gut an im Internet?
Katzen.
Richtig. Und was kommt gut an bei Namensfindungen? Alliterationen.
Ja, finde ich gut.
Und jetzt weißt du, als alter Spanier, ja was Katzen auf Spanisch
hat. Gato.
Gato.
Gato Girona?
Genau, Girona Gatos.
Ja, ja. Ah, und zwar sogar, oder was?
Ja,
finde ich die süß. Katzen einfach. Ich habe tatsächlich recherchiert, ob es Fußballvereine mit Katzen im Wappen gibt.
Also eigentlich Gatos ist ja der Kater, nicht? Aber Los Gatos und Gatas sind die Katzen, oder?
Ich weiß es nicht. Ich
glaub, Gato und Gatter, ja. Und Los Gatos, die Katzen, das...
Das finde ich süß.
Ist, ja, Los Gatos. Einerseits süß und andererseits denkst du, die Katzen, das kann aber ziemlich wild sein.
Ja, das finde ich gut.
Ja? Mein Plus 5.
Ja,
jemand kann uns das übrigens gerne illustrieren und dann zuschicken lassen. Wir würden uns extrem freuen. Redaktion und spielfrei.at. Ja? Gut, dein Platz 4.
Mein Platz 4, der Geißbock Hannes vom 1. FC Köln. Finde ich, ist ein lustiges Wappentier, weil dieses Wappentier ins reale Leben übersetzt worden ist. Also nicht einfach nur irgendeine Figur, die man gezeichnet hat. Nein, gibt den Geißbock Hannes mittlerweile in der 9. Generation. Also es gibt ja den Geißbock Hannes seit 1950.
Ja.
1950 hat es offensichtlich zugetragen, dass die hiesige Zooleiterin in Köln bei einer Karnevalssitzung, natürlich bei einer Karnevalssitzung, wenn jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer denken, wo alles, was in Köln beschlossen wird, wird offensichtlich in dem Rahmen einer Karnevalssitzung beschlossen. Und offensichtlich hat diese Zooleiterin dann dem Verein einen Geißbock geschenkt. Ich meine, Tiere schenken ist allgemein weird, finde ich, in so einer Situation.
Mhm.
Und was sie gesagt hat, euch fehlt noch sowas wie ein Glücksbringer. Und das hat der Verein auch gesagt, okay, passt, dann machen wir das. Und benannt worden ist er ja nach dem damaligen Spielertrainer und dann absolute Köln-Legende Hennes Weisweiler. Mhm. Und mittlerweile, wie gesagt, gibt es ja in der neunten Generation den Hennes seit 2019.
Ich war mir extrem sicher, dass du den bringst, weil das ist auch das Wappentier mit der Wappengeschichte, das so
ist lustig.
Das irgendwie sehr cool ist und sehr kultig ist. Ja.
Und ist neben dem Steinadler Attila von Eintracht Frankfurt das einzige lebende Maskottchen eines deutschen Profiklubs.
Schön.
Da gibt es den Attila, den Steinadler, einen besoffenen Steinadler.
Ja, genau. Ja, was soll ich sagen, mein Platz 4, dem würde sich als lebendes Wappentier niemand im Stadion wünschen, so viel steht fest, das wäre wahrscheinlich extrem bitter für die Tierwelt. Ja. Und zwar habe ich mir eine Ableitung zur La Bestia Negra, die ja lange Zeit die Bayern waren, habe ich mir die Bestia Blanca.
Mhm, die weiße Bestie.
Ja, überlegt. Und zwar sind das die Osasuna Oso Blancos. Mhm. Die Eisbären aus Osasuna.
Oh, ich mag das, du halt sehr spanisch unterwegs.
Ja, ich bin jetzt eh schon fertig, aber ich habe jetzt wieder ein paar Spanisch-Lektionen genommen. Man merkt, das
hast du wieder deinen Spanisch-Kurs aufgenommen?
Ja.
Ja, ich merke das.
Und da habe ich gedacht, das passt gut. Und Eisbär ist ja mein persönliches Lieblingstier.
Ich finde das auch cool. Auf der ganzen Welt?
Auf der ganzen Welt, ja. Vor allem Lebenden zumindest, ja.
Wie? Das heißt, du unterscheidest zwischen, ob es die Viecher dann noch gibt oder nicht
mehr? Ja, sicher, ja. Ich kann jetzt nicht vor einem Tyrannosaurus-Superfan sein, wenn ich dann niemals in meinem Leben
Tyrannosaurus. Ich finde Dinosaurier sind außerhalb der Kategorie von Tieren.
Weil sie eigentlich Dinosaurier sind.
Nein, weil,
hast du vollkommen recht.
Nein, aber was ich meine, ich finde, die sind für sich genommen eine eigene Kategorie.
Ja, aber jetzt der Mammut zum Beispiel.
Aber du findest, Eisbär ist dein Lieblingstier auf der ganzen Welt?
Ja.
Was ist mein Lieblingstier auf der ganzen Welt?
Ja. Musst nachdenken drüber. Bei mir ist es eindeutig
Eisbär. Das fällt mir sicher nein während der heutigen Episode.
Eisbär ist einfach, erstens ist er majestätisch. Also
er ist majestätisch, der fliegt immer vor so einer Dings, aber vor so einer
Ein Eisbär kann schneller rennen als Menschen, schneller schwimmen als Menschen.
Und das macht es ästhetisch?
Ja, finde ich auch. Er ist unendlich Spaß. Hast du mal ein Eisbär ohne Fell gesehen? Was das für Muskelfisch ist?
Ja, aber das geht's ja nicht.
Ja,
du hast eine komische Definition von ästhetisch. Also, ich wusste.
Ja, deswegen. Jedenfalls ist der Eisbär mein Lieblingstier und die außer so Blankos hätten ein Wappentier verdient.
Finde ich gut.
Vor allem, sie haben echt kein besonderes Wappen. Also, sie sind ja bekannt als die kleinen roten, die Rötlinge oder so irgendwie. Also ganz nicht so coole Geschichte, finde ich auf jeden Fall.
Du kannst ihn dann schicken, den Vorschlag.
Ja, vielleicht, ja. Überlege mir noch. Vielleicht suche ich mir einen anderen Eisbärverein. Aber Eisbär im Fußball vor allem auch noch ganz
häufig verwendet.
Gibt es nur im Eishockey.
Mein Platz 3 ist die einzige Platzierung, wo ich auch ein neues Wappentier vorschlagen würde. Mhm. Und ich muss das natürlich bringen, weil als Grazer Podcast können wir es nicht bringen. Der SK-Sturm und sein Honigdachs. Also ich habe mir natürlich auch schon überlegt, wie soll das Wappen ausschauen, weil das hier natürlich, weißt du, ist ja nicht ohne das Thema, wir wissen das ja aus Graz, da hat es ja viele Diskussionen drum gegeben und ich finde der Honigdachs sollte die Fahne, die jetzt im Wappen ist, einfach festhalten. Und ich finde, es hätte einfach dann...
So Inception-mäßig.
Ja, er sitzt einfach, ja, ein bisschen, und es hätte einfach dann diese mythische Figur Uwe Hölzl.
Ja.
Einfach dann auch quasi, du gibst immer die Erzählungen, was gibt es, diese großen Erzählungen, warum ist das Tier in dem Wappen drinnen? Mhm. Weil dann gibt es dann den Mythos Uwe Hölzl.
Ja. Kann der Honigdachs ausschauen wie der Uwe Hölzl?
Nein, das würde ich nicht machen.
Okay.
Und ich finde das irgendwie stimmig. Also, das wäre mein einziger Vorschlag, wo ich was Neues vorschlagen
würde. Ja, finde ich gut. Da habe ich mich nicht drüber getraut, weil ich mir gedacht habe, so. Graz und Wappen, das ist eine sehr kritische Diskussion.
Da sind wir mutig.
Wenn wir dann die Honigdachse sind.
Nee, finde ich.
Statt die Blackies.
Ja. Man muss nicht automatisch den Spitznamen übernehmen.
Achso, du meinst,
du denkst
es in kleineren Rahmen.
Kleinere Schritte.
Okay. Platz 3 bei mir. Die Southampton Shrimps.
Die Southampton Shrimps?
Ja. Ich finde die Shrimps werden allgemein unterschätzt, finde ich.
Shrimps werden überhaupt nicht unterschätzt. Was redest du? Die Leute essen Shrimps.
Genau, sie essen Shrimps gerne, aber Shrimps sind auch Lebewesen. Und mit Shrimps als Lebewesen beschäftigt sie niemand. Und
ich verstehe, wo du hingehst.
Genau.
Stimmt, ja. Ich habe auch noch nie an lebende Shrimps. Hassen die dann überhaupt Shrimps?
Ja,
wahrscheinlich, oder?
Ja, sicher.
Aber stimmt natürlich, ja. So habe ich es noch nicht gesehen.
Siehst du das? Und deswegen meine ich, sie werden extrem unterschätzt, weil jeder denkt nur ans Essen. Stell dir mal vor, du würdest bei irgendeinem anderen, bei Händeln ausschließlich an Bockhändel denken oder so. Ne? Das ist ja komisch.
Habe ich es noch nie gesehen. Wie so oft hast du meine Wahrnehmung erweitert?
Und Southampton, da haben wir natürlich wieder die Alliteration. Es macht
absolut Sinn. Ja, es war schon immer sehr gut.
Ja. Ja, okay, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen schwierig, aber es sind jetzt da die Saints, also von dem her ändert sich nichts, ne?
Mhm. Du meinst.
Ja, also das wäre jetzt nicht besser. Man kann in Southampton, das ist ja im Süden Englands am Meer, man kann dort Shrimps fangen. Also ich habe sogar das noch recherchiert. Es ist wirklich
eine sehr schöne Geschichte. Perfekt.
Und du kenntest, das stellen wir natürlich schon auch lustig vor, die Essenskomponente hat natürlich auch was, weil wenn du nämlich in einem Fußballstadion bist und aus so einer Pommes-Tüte Shrimps ausessen kannst mit so einer kleinen Sauce.
Ja, aber meinst Shrimps, die noch geschält werden müssen, abgeschält werden.
Nein,
müssen.
Die panierten zum Beispiel, was du schon was. Also kennst du vom Chinesen, die länglichen?
Ja, wo gibt es bei Mac her?
Ja,
oder bei anderen super Fastfood-Ketten.
Wahrscheinlich.
Wir machen da keine Werbung für Fastfood-Kette.
So ist, aber ja.
Aber ja, das wäre lustig.
Also gute Geschichte, finde ich. Und
die Southampton Shrimps.
Mit dem Wappentier, selbst beim Zeichnen muss man sich halt ein bisschen Mühe geben. Weil
aber das ist sicher lustig.
Ein Maskottchen
wird lustig aussehen.
Ja, es gibt so viel Gutes. Also Shrimp.
Ja.
Ja, kennt hätte eigentlich sogar
ich bleib wieder.
Wäre eigentlich höher oben angesetzt gewesen, bis ich meine Plätze 2 und 1 gefunden habe.
Also ich hole den Stegisch wieder zurück aus der Welt des Irrsinns,
ja.
Und bring wieder was es tatsächlich gibt. Und zwar das Wappentier von den Bohemians Prag.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bin ich gespannt. Also du bist gespannt,
ich bin gespannt.
Ich hoffe, du weißt, was die Geschichte geht. Nein, und zwar muss ich kurz ausholen. Die Bohemians Prag sind 1905 gegründet worden im Vorort Wrschowice. Wrschowice, glaube ich, spricht man das aus. Und dieser AFK Wrschowice ist im Jahr 1927 eine Reise angetreten. Das haben wir schon ein paar Mal in unserem wunderbaren Podcast über Fußballreisen damals gesprochen, so also Testspielreisen.
Wie heiß, ja.
Genau, und die haben eine ausgedehnte Reise nach Australien gemacht.
Mhm.
Einfach so 1927, tschechischer Fußballverein, damals tschechoslowakischer Fußballverein, reist für Freundschaftsspiele nach Australien, man hast ja nichts anderes zu tun.
Das war seinerzeit.
Das war seinerzeit. Einfach so haben wir damals schon gesprochen, wo der GAK damals ja, glaube ich, in New York gespielt hat oder was auch immer.
Ja,
und die Seefahrt sind am 10. April 1927 angetreten in Neapel. Mhm. Also irgendwie sind sie noch in Neapel gekommen.
Cool,
und dann sind sie 23 Tage lang gefahren. Haben sie unter anderem einen Zwischenstopp in Ägypten gehabt und unter anderem auf Ceylon, dem heutigen Sri Lanka. Dort haben sie dann ein Testspiel gegen eine britische Militärmannschaft gehabt und so weiter.
Stell dir mal vor, du bist da dabei, wie geil ist dein Leben, wenn du sowas erlebst,
oder? Und dann sind sie in Brisbane angekommen.
Aha.
Also der AFK Wrschowice, der tschechische Club. Und haben es dann vom hiesigen, von der Regierung des Bundesstaat Queensland, haben es ein Känguru-Paar geschenkt bekommen.
Lebende
nicht Kängurus? Ein Känguru, sondern zwei Kängurus, ein Känguru-Pärchen, haben sie ihnen geschenkt. Und mit der Bitte, das sollen sie dem Staatspräsidenten mitbringen. Und die haben dann noch mitgenommen, die zwei Kängurus. Und der Staatspräsident hat es dann offensichtlich symbolisch entgegengenommen, aber hat es dann offensichtlich dem Zoo von Prag gespendet. Aber diese Australien-Tournee war für den AFK Wrschowice so identitätsstiftend, dass sie einerseits den Namen Bohemians übernommen haben, weil unter dem sind sie gereist, weil Bohemians ist ja böhmisch, nicht?
Mhm.
Und gleichzeitig haben sie dann das Känguru als Wappentier übernommen. Das heißt, bei den Bohemians Prag ist ein Känguru im Wappen.
Und wie schaut das Wappen aus? Ist cool?
Ein cooles grünes Wappen mit einem weißen Känguru drinnen. Also ich finde es extrem gut. Und was ich mir dann gefragt habe, warum nur eins ist?
Ja.
Also welches von den zwei Kängurus, die sie gekriegt haben, hat es nicht aufs Wappen geschafft.
Ja, vielleicht könnte das Kind sein.
Das wäre auch lieb.
Man muss nur Geschichte
zu machen. Auf jeden Fall, die Bohemians Prag sind für mich ganz klar mein Platz 2.
Eine voll nette Geschichte, ich freue mich drauf, das zu recherchieren. Ja.
Das kannst du anschauen, das ist ein schönes Wappen.
Cool.
Was ist dein Platz 2?
Es gibt einen Verein in Deutschland, der heißt 1. SV Mainz 05.
FSV,
ja. Entschuldigung. Und ich finde, das ist alles viel zu kompliziert.
Ja,
das sind so viele Zahlen und Abkürzungen.
Ja.
Die Mainzer Marder.
Die Mainzer Marder?
Ja.
Ja.
Marder ist nicht mein Lieblingstier. Aber es ist
gleich von Kamis Lieblingstier.
Aber es ist ein Tier, von dem ich da, wo ich lebe, ist wahrscheinlich eines der Tiere, wo ich am meisten Respekt davor habe, weil ich fürchte natürlich im Alltag nicht vor Löwen. oder sonst.
Oder vierste war Marder.
Aber so ein Marder, ich glaube, das ist ein garstiges Viecher.
Ich finde, die Erzählung über Marder ist sehr einseitig.
Auf jeden Fall.
Es geht immer darum, dass es irgendwann ins Auto und meine gerade
Marder hat durchreißt. Marder hat immer Schuld, weil entweder macht der Auto hin oder reißt Viecher. Und der braucht sowieso einen Imagewandel. Und wenn man den so auf Lieb zeichnet, da ist ja Marder, ist ja dieser Liebe-Eichhörnchen.
Ja, der kann sich ganz Lieb zeichnen.
Du musst ja auch die Zähne weniger spitz machen und die Augen ein bisschen
kürzer. Ich kann mich erinnern, das ist ja ganz alte Kindheitserinnerung und hat sich irgendwann geheißen, ja, der hat einen Marder schon.
Ja, genau.
Da wird da wieder irgendein Marder eingekrallt und hat wieder die Kabel durchbissen. Und hat wieder nicht weiterfahren können.
Ich glaube, das kommt Marder schon nicht mehr so oft vor, aber es gibt sicher noch.
Glaubst?
Und ich glaube, Marder holen nach wie vor sehr viele Viecher.
Weil er hat so viele Aufrufe an unsere Community.
Ja.
Wir haben schon mal Marder schon gehabt, dazu einen Schrei. Nein, aber das ist, aber der Marder, ja?
Und die Mainzer Marder.
Die Mainzer Marder?
Ja, das hat was.
Es ist wie Armada, hat sie das dann fast an, was? Die Mainzer Marder.
Es ist ja für die Fankurven aufgeheckt,
ja,
eigentlich.
Ja, stimmt.
Wahnsinn. Ja, ist noch besser.
Und du weißt, was du bei Auswärtsspielen machst. Kabel, ja, erstens mal das und Kabel durchschneiden für die Autos. Stell dir vor. Ah, das waren die Mainzer Marder.
Die Mainzer Fans sind irgendwo und alle fangen so an mit den Zähnen zu beißen.
Für das, ich glaube, dass man das so machen meinst.
Ich denke mal, für das, dass man das jetzt versteht, muss man unseren Podcast sehen und hören. Ja. Also an alle da draußen, wir sind auf YouTube und auf Spotify auch in Videoform unterwegs. Für das weiß ich nicht, ob es für das jetzt unbedingt auszahlt, aber es ist halt jedenfalls ein sehr visueller Moment gewesen.
Finde ich gut, ja.
So, jetzt Stefan, Platz 1.
Mein Platz 1.
Was ist besser als die Bohemian Prag?
Es ist nicht besser als die Geschichte, aber sie ist nur größer. Wenn du die kapitolinische Wölfin, die Romulus und Remus, die mythischen Gründer von Rom, gesäugt hast, in deinem Wappen hast, dann geht's nicht größer. Wenn du ein Fußballverein bist wie die AS Roma und du hast als Wappentier die mythische Figur, die deine Stadtgründer gesäugt hat, it doesn't get bigger than that, sage
ich. Das ist wohl, weißt zufällig auch, was Wölfe auf Italienisch heißt?
Lobo
ist Spanisch?
Lob, mir weiß ich nicht.
Okay.
Auf jeden Fall geht es aus meiner Sicht nicht größer, weil die Kombination ist einfach grandios. Und es schaut einfach cool aus.
Ja,
also das cool Wappen mit der Wölfin, die zwei Jünglinge
säugt. Fällt mir sehr gut. Wolf ist übrigens auf Platz 2 meiner Lieblingstiere.
Wirklich?
Ja.
Verstehen Sie der Eisbär und der Wolf?
Wahrscheinlich nicht. Ne? Oh. Verstehen Sie Eisbären und Wölfe mit irgendwelchen anderen Tieren? Eher nicht, schätze ich mal.
Also nur, ich bin ja kein Biologe.
Ja. Das kennt man mal für was extra.
Zoologe.
Ja, tierfrei wäre ein interessanter
Punkt. Was ist denn dein Platz 1 der großen 10 Wappentiere?
Es gibt einen Verein in der österreichischen Bundesliga, den es aktuell sportlich nicht gut geht und der wirklich das generischste Wappen hat, das ich seit FIFA jemals gesehen habe.
Gute, weiß ich jetzt gar nicht.
Austria Klagenfurt.
Ja.
Ich kenne auch wirklich. Ich
sportlich, die spielen in der Meistergruppe.
Und sind dort letztens
am Meistergruppe.
Ja, okay. Ja, sie spielen in der Meistergruppe so gut, aber sie sind jetzt halt am absteigenden Ast.
Und das Wappen ist tatsächlich sehr.
Es ist wirklich, ich kenne auch wirklich
ja, niemanden, das ist der aus der Klagenfurt aus, hat. Das ist ein bisschen generisch, so wie bei einem Videospiel.
Es ist so wie, schon, du hast jetzt schnell irgendein Stockfoto gekauft, du hast eingegeben Wappen, dann hast du aus der Klagenfurt drüber gezogen im Photoshop und du hast dir gedacht, ich bin fertig. Wird gefolgt für die zwei Saisonen, die wir spielen. Und dann stellt sich raus, Moment einmal, die spielen ja ganz schön lang schon Bundesliga und das funktioniert ganz gut. Ne?
Und jetzt hast du eine Idee für ein neues Wappen. Wappentier.
Ja.
Die Klagenfurter.
Kommodoranne.
Die Klagenfurter Kommodoranne. Das ist immer geil.
Erstens mal.
Vor denen habe ich so Angst.
Kommodoranne ist sicher der Einfluss.
Weird.
Ja, bis zu 3 Meter.
Ja, Alter.
Bis zu 70 Kilo schwer. Ja, frisst Frischbeute, Insekten und Aas, also alles. Mehr als der Mensch, ja.
Ich hab
und die Geschichte. Es braucht bei sowas immer Geschichte. Du kannst nicht einfach so einen Komodowaran hernehmen und sagen, der ist jetzt
ein Du meinst, es gibt den einen riesen Komodowaran, der im Wörthersee
wohnt? Nein, das nicht, aber es gibt einen Reptilien so. Es das macht stimmt. Natürlich total
Sinn. Ja, fix.
Komodowaran aus Klagenfurt.
Das oder?
Ja. Und vor allem, der Verein braucht dringend Supporter. Und wenn du jetzt, ich meine, Eichhörnchen sind voll lieb, aber wenn du jetzt so ein harter Hund bist und irgendwie so vielleicht.
Dann bist
du
eher Komodowaran.
Bist wahrscheinlich eher, denkst du, ein cooles Tier ist wahrscheinlich eher Komodowaran und das Eichhörnchen ist vielleicht eher so für, ist vielleicht eher nicht, für, es ist zu lieb vielleicht.
Ich habe ja mit meiner besseren Hälfte schon wieder Streitgespräche über Komodowarane gehabt. weil ich mal gelesen habe, dass das ja die Nachkommen der Drachen sind. Und Ich habe das irgendwann mal gelesen. Und die Marina sagt immer, es gibt keine Drachen. Aber ich gesagt, ich habe es trotzdem gelesen. Ich habe gelesen, dass Komodo-Warane. Ich glaube, Drachen war es. Nein, es war nicht Drachen.
Ich glaube nicht einmal, dass du das gelesen hast.
Ich habe das gelesen.
Das google ich im Nachschluss. Ich glaube nicht, dass das im Internet steht, dass das irgendwo steht. Dinosaurier vielleicht, ja. Drachen.
Nein, ich glaube einfach nicht.
Ich glaube, es gibt nicht einmal eine Verschwörungstheorie-Seiten, wo das draufsteht. Das hast du nicht gelesen, das glaube ich nicht. Und vor allem, es gibt keine Seiten, auf der du die länger als 10 Sekunden aufhältst, wo du das lesen hättest können.
Wieso?
Ja, weil du ja immer so ein bisschen intellektueller bist und du wirst jetzt ja wohl nicht auf irgendwelchen,
ja, ich bin,
keine Ahnung.
Natürlich, wenn du das Bild von mir hast, dann freut es mich, dann werde ich das
Du wirst jetzt wohl nicht Reptiloid Daily lesen, wo drinnen steht, dass Menschen alles Reptiloiden sind und übrigens der Komodo-Varan, der stammt eigentlich vom Drachen auf. Übrigens, ich brauche keine Zuschriften rund um Reptiloiden, das könnt ihr auslassen. Wir wollen nur Fußball-Infos haben. Ja, das ist mein Platz 1.
Für die extrem gut, die Klagenfurter Komodo-Varane.
Macht Sinn.
Also der Verein würde nicht so heißen, aber das Wappentier.
Mal, ich würde sagen, Austria Klagenfurt ist ja ein generischer Verein. Das nehmen wir auch gleich.
Ja, stimmt, ja.
Die Klagenfurter Komodo-Varane.
Bin ich großer Fan.
KKV, Komodo-Varan, Klagenfurt Fußverein.
Ja, irgendwie so. Bin ich gut. Na, ja, warte mal.
Wollen wir irgendwas machen. Gut. Höchste Zeit, oder?
Gehen wir zu den Seagulls.
Es geht in unserem Schwerpunktthema.
Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Ich denke, es macht einmal sehr viel Sinn, wenn wir grundsätzlich erklären, was Brighton & Hove Albion überhaupt ist.
Ja,
wer oder was?
Wir haben die heutige Episode so strukturiert, dass wir gesagt haben, wer oder was ist überhaupt ein Brighton & Hove Albion? Dann haben wir gesagt, dann reden wir ein bisschen über das Brighton, das kein Mensch gekannt hat von uns. Dann reden wir ein bisschen über das Brighton, das wir jetzt alle kennen, der Fülle von uns zumindest.
Und dann sind wir erstaunt gewesen, dass es auch Hove gibt.
Genau.
Und dann waren wir noch mehr erstaunt, was Albion eigentlich bedeutet.
Und dann gerade schon ein bisschen Roberto Di Zerbi. Also das ist das Menü für heute. Nein, aber Brighton kennt man ja, den Begriff. Also genau. Stadt Brighton.
Brighton ist soweit, das ist klar. Da weiß man irgendwie, wenn man sich mit England ein bisschen auseinandersetzt, das ist so südlich. Das
ist Klagenfurt für.
Ja, genau. Die haben wir mehr. Das ist jetzt nicht die Stadt, wo du jetzt viele Sehenswürdigkeiten hast, aber es gibt ein nettes Beach und ja. Am Beach wird sicher irgendwo ein Riesenrad stehen. So wie, ist auch schon fast so ein bisschen so amerikanischer Beach-mäßiges Gefühl, glaube ich, tut das auch.
Die Briten würden da wahrscheinlich jetzt auch nicht mit dem Fisch drüber hauen, weil sie würden wahrscheinlich sagen, die Amis bauen das noch, was die Briten gehabt haben.
Wahrscheinlich so, aber also jetzt aus Popkultur kennt man es halt wahrscheinlich eher aus Amerika.
Ja, ja. Und Brighton and Hove haben wir auch gelernt. Im Jahr 1997 haben sich diese zwei Boroughs vereinigt und daraus ist Brighton and Hove entstanden.
Genau.
Das heißt, Brighton and Hove ist einfach eine Stadt.
Es ist Stadt.
Zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, was ist Brighton and Hove?
Und das ist echt ungewöhnlich, weil es wird sogar mit das End wird ausgeschrieben. Das ist ja die große Unterscheidung zum Fußballverein. Der Fußballverein hat immer ein Unzeichen, die Stadt hat immer das End ausgeschrieben. Und ja, genau, das ist einfach, wenn zwei Städte zusammengehen, Gemeindezusammenlegungen,
so ist es.
Und anstatt, dass man sie auf einen Namen
geeinigt hat. Haben Sparrow-Zusammenlegungen gehabt.
Genau, und haben sie nicht auf einen Namen geeinigt, sondern haben einfach beide zusammengehängt mit dem Und.
Ja.
So einfach ist.
Hätte es übrigens in der Steiermark auch gegeben, die Chance.
Hast du eine gute Idee gehabt?
Ja, sicher. Die haben den größtmöglichen Fehler begangen, aber mich fragt ja keiner bei der Gemeinde bei der Bezirkszusammenlegung.
Arg, dass die Nein, Person
es keiner fragt, denke ich. Und wir wissen, in der Steiermark hat das wahnsinnige Identitätskonflikte ausgelöst. Also Bezirksgrenzen und so weiter.
Ja, denk mal vor
allem
HF wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Um den geht es ja unter anderem.
Okay.
Und zwar hast du die Chance, dass du Feldbach und Fürstenfeld vereinigst zu Fürstenfeldbach, hätte jeder seinen Namen behalten können, aber nein, sie müssen Fürstenfeld mit Hartberg zusammenlegen.
Ja.
Und dann das Vulkanland oder die Südoststeiermark machen, das ist irgendwas. Aber um das soll es jetzt nicht gehen. Wir reden über Brighton und Hove Albion.
Ja.
Und dann haben wir uns noch gefragt, okay, was ist denn überhaupt Albion?
Und da habe ich tatsächlich ein bisschen recherchiert und es gibt ja die unterschiedlichsten Sachen, so quasi, aber vereinfacht gesagt ist es einfach ein sehr abstrakter alter Begriff für England.
Ja.
So kann man es sagen. Ja. Wenn man irgendwo Albion liest, dann ist eigentlich, wenn man so will, die Insel gemeint, aber dann eigentlich letztlich England.
Und das allein, und jetzt werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da sitzen und sie denken, wieder was gelernt, Albion ist nichts anderes als ein alter Begriff für Britain oder England. Das heißt, es gibt West Bromwich Albion, Brighton and Hove Albion und genau, und das war's. Und dann haben wir gesagt, okay, da gibt's dann diesen Fußballverein.
Mhm.
Und jetzt wird das keine lange historische Abhandlung, weil wir müssen ganz ehrlich sein, so wenig wie wir Brighton gekannt haben bis vor einigen Jahren, also den Fußballclub, ja, so wenig hast versammt, wenn du nicht gekannt hast und nicht von dort warst, weil der Club ist 1901 gegründet worden, aber der Trophäenschrank ist recht spärlich ausgestattet, sagen wir mal so.
Genau, ich habe noch versucht, Sachen einzureklamieren, aber es ist ja nicht ausgegangen. Es gibt wirklich nur, es gibt ein paar Meistertitel in Unterligenklassen und es gibt den Superpokalsieger.
Den Superpokal im Jahr 1911, also durchaus schon länger her. Genau. Und dann sind sie, wie gesagt, ein paar Mal, wie du gesagt hast, unterklassig Meister geworden. Das heißt, der Verein, den gibt es ewig lang, hat natürlich eine gute Verwurzelung in seiner Gegend dort. Mhm. Und war dann tatsächlich ja in den 1990er Jahren, also Mitte der 1990er Jahren, schon kurz vor dem absoluten Aus. Also das war wieder mal der Klassische, und jeder kennt das natürlich, dass Vereine halt ganz stark von den Funktionären oder im Fall von England von den Eigentümern geprägt waren. Und da war es tatsächlich so, dass dann die damaligen Eigentümer, also der Verein war verschuldet, und die damaligen Eigentümer und die Funktionäre haben dann das alte Stadion, das sie fast 100 Jahre lang schon gehabt haben, einfach verkauft und abgerissen, um quasi die Schulden zu tilgen, ohne, und das ist das Spannende, ohne dafür einen Plan B zu haben, wo sie spielen sollen.
Ja, voll. Also gehen tut es um den Goldstone Ground oder die Goldstone, wie es auch genannt wird. Und das muss man sich mal vorstellen. Es kommt ja dann auch dazu, dass sie nicht nur versucht haben, mit dem Verkauf quasi die Schulden zu tilgen, sondern es ist natürlich einmal was in die eigenen Taschen geflossen. Und das hat wirklich zu landesweiten Fanprotesten geführt. Es gab, das war echt witzig, ich habe jetzt den Songtitel vergessen, aber sie haben eine Single aufgenommen, die es in die britischen Charts geschafft hat, wo es darum gegangen ist, dass Brighton ein Stadion braucht. Mhm. Und das ganze Umfeld hat einfach Druck ausgeübt an alle, die dort beteiligt waren, um halt irgendwie zu schauen, dass es da weitergeht. Und die Saison 97, wo Brighton de facto abgestiegen wäre, wenn sie nicht im letzten Spiel noch mindestens einen Punkt geholt hätten, das war einfach ein Wahnsinn, weil Abstieg hätte bedeutet Konkurs und Ende des Vereins. Mhm. Und jetzt im vorletzten Spiel, Heimspiel, sie gewinnen, damit sie überhaupt noch Chance haben, im Auswärtsspiel irgendwas zu reißen. Dann läuft das Auswärtsspiel extrem mies. Gleich am Anfang schießen sie Eigentor, so 0-1 hinten sind de facto nicht nur abgestiegen, sondern der Verein ist vorbei. Das Stadion wird abgerissen, der Verein wird aufgelöst. Und dann, der Fußball schreibt solche Geschichten halt einfach, und deswegen ist er auch so geil, schießen sie das Tor. Ja. Es geht 1-1 aus, sie bleiben punktemäßig oben mit einem +3 in der Tordifferenz. Im Gegensatz zu dem Verein, das hinter ihnen ist. Ja.
Und von dort weg, so ehrlich muss man sein, auch wenn es dann die Jahre drauf natürlich immer wieder noch turbulent waren, aber von dort weg ist es dann auch bergauf gegangen. Also die sind wirklich dem Schicksal von der Schippe gesprungen.
Ein bisschen hat es noch dauert.
Nicht, nein, natürlich, nein, aber sie haben sich zumindest stabilisiert, weil sie ja sind ja dann verkauft worden. Mhm. Und der neue Eigentümer hat dann ja zumindest einmal das finanzielle Überleben einmal gesichert für die darauffolgenden Jahre. Das heißt, man hat dann wieder arbeiten können.
Ja, im ersten Jahr danach haben sie nämlich 40 Kilometer entfernt von Brighton in Gilligan spielen müssen, eine ganze Saison.
Ja. Es hat sogar die Überlegung gehabt, ob man bei Portsmouth dann spielt.
Und dann sind sie halt in irgend so wie würde man das bei uns nennen, das ist so ein Leichtathletikzentrum.
Ich glaube, das Franz Fecker, das Stadion von Brighton, so, also wie in Kapfenberg oben, also mit Lauf, so richtig schön Laufbahn, Tartanbahn außen herum, was so ein bisschen so den Vibe von Bundesschulgymnasium irgendwie hat. Und das haben sie dann gehabt dort. Und das war dann schon südenglische Brise mit Regen, und da bist du dann gestanden in deiner,
ein Traum
in,
halt
in, einfach, deiner, ja, in deiner, wie soll ich sagen, in deiner von der Laufbahn umgebenen, ja, Heimat. Und man kennt ja diese Aussage, gerade wir in Graz natürlich, x Punkt, Punkt, Punkt braucht eine Heimat, oder der Fußballverein braucht eine Heimat. Brighton hat zu dem Zeitpunkt eben wirklich eine gebraucht, weil da ist nicht drum gegangen, keine Ahnung, wir hätten gerne ein anderes Stadion oder was, ja, nein, die haben einfach nichts gehabt und haben zum
Glück. Nein, gut, Grüße gehen raus an die Sturmamateure, weil die haben zwischenzeitlich
ja, keine Heimat gehabt.
Genau.
Nein, aber der Verein hat sich dann einigermaßen wieder gefangen, und es war dann ganz wesentlich da im Jahr 2009, und das ist im Jahr spannend, und das ist ja da wieder wunderbar britisch. Im Jahr 2009 hat dann der Tony Bloom übernommen als Eigentümer.
Pokerspieler.
Ja, nämlich seines Zeichens einfach professioneller Pokerspieler, der nebenbei offensichtlich irgendein Online-Gaming Unternehmen verkauft hat und Online-Poker,
was man halt so
und damit unfassbar viel Geld verdient hat. Und dieser Tony Blum, der übrigens heute noch der Eigentümer von Brighton ist, oder zumindest Mehrheitseigentümer,
ja,
hat übrigens den höchsten britischen Orden. Also er ist kein Ritter oder kein Sir, aber er hat diesen OBE hat er zum Beispiel.
Office of the British
Empire. Ja, irgend sowas, ja, okay. Irgendein Orden auf irgendwas, genau.
Ja.
Und das heißt, dieser geile Pokerspieler, der gleichzeitig dann offensichtlich auch noch im Brighton in Hove Albion besitzt, ist nebenbei halt diesen Orden auch.
Riesengroßer Fan, aber
von. Genau, Brighton. Und dieser Tony Blum, und das muss man auch sagen, man hört ja und über Brighton sehr viel Gutes in den letzten Jahren, wie doch sie arbeiten, und wir werden heute noch über die Transfererlöse sprechen und so weiter. Mhm. Aber es ist halt schon auch ganz wesentlich dem geschuldet, dass du halt jemanden gehabt hast, der mit richtig viel Show dort daherkommen ist.
Ja.
Der hat gerade am Anfang einmal 80 Millionen Pfund investiert, um sie 75% der Anteile zu kaufen vom damaligen Eigentümer, eben der ganz wesentlich dazu beitragen hat, dass der Verein überlebt hat. Und das hat allein mal dazu geführt, dass sie das Stadion, die Pläne hat es nämlich schon gegeben für das Amex-Stadion.
Ja.
In dem sie heute auch noch spielen, das Amex Stadium. Und das ist auch dadurch eben fertiggestellt werden können. Das heißt, Themen, wo zum Beispiel Everton jetzt da gerade drum kämpft. Mhm. Woher kommt denn die Kohle, damit man das Stadion, das man schon zu 3/4 baut, um fertig bauen kann?
Ja, und nicht nur Stadion, sondern halt auch ein Trainingszentrum.
Genau, genau. Ja. Und das hat den Verein, also das waren schon diese letzten 15 Jahre vor, oder die letzten 10 Jahre, 15 Jahre vor dem Einstieg von Tony Blum, waren halt sehr turbulent, Suche nach Heimat. Und dann, wenn man so will, hat der Verein neue Wurzeln geschlagen unter dem eigenen Eigentümer, der aber wirklich, sagt mal, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen hat.
Ja.
Genau, und dann kommen wir langsam, aber sicher, kreuzen sich dann unsere Lebenswege mit dem Lebensweg von Brighton in Hove Albion. Bis dorthin war es nicht mehr, hätte ich ihn nicht gekannt, den Club.
So, ja, also ich glaube, das geht den meisten so. Es ist ja für britische Verhältnisse ist das nicht so riesengroß, ja. Es gibt nicht so viel Tradition, das heißt, das ist natürlich schwierig. Es ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, ich habe heute zum Beispiel gesehen, dass Leeds wieder kurz davor ist, in die Premier League aufzusteigen. Die hätte man halt kennt, nicht? Weil da gibt es natürlich voll so eine Geschichte dazu. Ja.
Aber es war dann im 2017, 18 sind sie aufgetaucht.
Ja, nicht nur aufgetaucht, sondern sind seitdem da und haben sie nach einigen Saisonen, wo sie schon gegen den Abstieg kämpft haben, das muss man schon ganz klar sagen, gut gehalten, richtig gut gehalten und haben uns mal wieder Lügen gestraft, weil wir sind ja ewig lang davon ausgegangen, dass der nächste Verein, der zu den Big Six, wie man so schon sagt, aufschließen wird, West Ham sein wird. Und tatsächlich schaut alles danach aus, dass Brighton ist. Also ich habe heute noch interessanterweise gesehen, dass das der einzige Premier League Verein ist, der durch Transfererlöse Gewinne erzielt hat, und zwar richtig
viel. Mm-hmm. Ich meine, sie haben halt einen Dauerauftrag von Chelsea eingerichtet bekommen. Also, die haben, glaube ich, mittlerweile deutlich über 200 Millionen Pfund überwiesen für Trainer, Staff und Spieler und so weiter. Aber was man merkt, und oft einmal ist der Fußball gar nicht so kompliziert.
Mhm.
Also, ich rede jetzt als Laie natürlich oder als Naivling. Aber wenn es darum geht, den Verein groß zu ziehen, ist es oft nicht so, dass das am Papier wahnsinnig kompliziert ist. Brighton hat für sich eine klare Philosophie aufgestellt. Und zwar, dass du sagst, wenn wir sportlich erfolgreich sein müssen, brauchen wir ein Modell dafür.
Mhm.
Und unser Modell dafür ist, und das ist nichts Einzigartiges, so wie es bei anderen auch, ist, wir müssen Spieler entwickeln, sie im Marktwert steigern, damit können wir Spieler verkaufen, und es gibt ganz klar die Korrelation aus gesteigertem Wert eines Kaders und Wahrscheinlichkeit für sportlichen Erfolg.
Mhm.
Und den Weg sind sie gegangen. Und das Spannende halt ist, und das sieht man immer wieder, wie sehr gehst du den Weg weiter? Weil bei Graham Potter, der ja zu dem Zeitpunkt ja auch dann Trainer war, hat die ersten Jahre gegen den Abstieg gekämpft, hat es halt so gerade so viel geschafft, aber ihm wurde das Vertrauen geschenkt, bis er dann diese eine Saison gehabt, wo er zum ersten Mal dann wirklich durchgebrochen ist in die obere Hälfte.
Ja. Ja, es ist spannend. Also wie du sagst, es braucht ein vernünftiges System. Das, was Brighton macht, ist auf der einen Seite ein Spieler entwickeln, auf der anderen Seite ist das natürlich ganz klar, so wie es halt Brentford, Midtjylland und so weiter macht. Das ist so eine Moneyball-getriebene Datenmethode, wo halt für jeden, ob man das sagt immer so leicht, aber es scheint bei ihnen halt wirklich zu funktionieren. Jeder Spieler ist ersetzlich, das ist eh klar. Aber sie wissen halt sehr, sehr schnell, wie einen neuen Trainer holen kann, einen neuen Staff-Member holen kann. Wenn Option 1 nicht geht, sofort Option 2. Sie sind einfach extrem geschwind in dem Ersetzen.
Und ich glaube halt einfach, Brighton ist in keinem Bereich, vielleicht sogar im Sportlichen am ersten, jetzt unter De Zerbi, wo du sagst, du gehst komplett bahnbrechend neue Wege.
Mhm.
Aber es ist dann hin und wieder schon, finde ich, schon interessant, einmal so einen Verein zu porträtieren, der einfach einen guten Job macht, der versteht, dass du auch Geld in die Hand oder aufstellen musst für Infrastrukturthemen. Ja. Die haben Brighton mit einer der allerbesten Akademien in ganz England. Und das führt dazu, dass du dann halt so gewisse Spieler hast, wie jetzt an Ewan Ferguson. Mhm. Der halt dann halt aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen wird und dann halt mit 19 Jahren 65, 70 Millionen Marktwert hat. Klar, in der Premier League hast du schnell mal einen guten Marktwert. Ja. Aber die machen halt schon sehr, sehr viel aus sportlicher Sicht, ja, richtig.
Und gleichzeitig hast du aber einen mit Thomas im Kader, den du um 3 Millionen Euro in Japan geholt hast und der seinen Wert sofort ver-20-facht hat, ja.
Und dann war er tatsächlich in unserer Wahrnehmung, wie wir, da waren wir natürlich, dann haben wir da Brighton schon am Radar gehabt und haben es verfolgt. Und dann war diese Saison, wo sie dann eben erstmalig in der oberen Hälfte waren, wo dann Graham Potter im Anschluss hier gewechselt ist. Und dann haben wir sich gedacht, aha, Graham Potter geht jetzt da weg, nimmt dann auch noch seinen ganzen Staff mit. Das wird jetzt doch wohl nicht ganz so leicht zu verdauen sein. Und dann zaubern sie jemanden daher wie Roberto De Zerbi, der zu dem Zeitpunkt ähnlich wie Brighton davor auch noch nicht am ganz großen Radar oder nicht am Radar von allen Leuten, sagen wir so, sichtbar
genau,
war.
Genau, ich meine, Auskenner haben sie auskennt sozusagen.
Ja, aber deswegen sind sie Auskenner.
Genau, aber so für die meisten Leute war überhaupt, der war spielerisch, hat einige Stationen gehabt, das werden wir dann eh noch kurz besprechen, aber als Trainer, wo war das? Sassuolo?
Er war halt derjenige, der in Sassuolo halt ganz wesentlich zu einer Entwicklung halt beigetragen hat, wo natürlich dann auch spannende Spieler rausgekommen sind und so weiter. Ja. Raspadori und so weiter, Berardi. Aber es ist nicht so, dass du irgendwie groß im Radar warst.
Ich glaube, man muss sich das so vorstellen. Da ist ein Verein, der absolut überperformt. Dann wird der Star-Trainer von der großen Vereine weggekauft und gleichzeitig sind ja auch so Spieler wie der Ben White dann
Der Cucurella ist mitgegangen zu Chelsea und so weiter. Genau.
Also da wirklich so Stützen der Mannschaft sind weg, plus der Trainer ist weg, geht sie das wohl noch aus? Und die Antwort war, ja, geht sie sogar super aus. Ja.
Und jetzt, vielleicht quatschen wir jetzt ein bisschen über das, was Roberto De Zerbi macht. Mhm. Also diese Person, die absolut unterdurchschnittliche Karriere gehabt hat, der als Trainer, wie gesagt, Anlaufprobleme gehabt hat, wenn du seinen Punkteschnitt anschaust und so weiter, dann so bei Sassuolo eben so richtig durch, einmal am Radar war, dann kurz bei Schachter dann jetzt angestartet ist, eben bis, glaube ich, kurz nachdem der Krieg dann endgültig eskaliert ist in der Ukraine und dann wechselt er zu Brighton. Ich dachte so, aha, okay, spannend, der Zerbi. Und ich bin bei Gott kein Taktikexperte, wirklich nicht. Aber es ist schon spannend, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, was Roberto De Zerbi macht. Weil der Roberto De Zerbi hat es geschafft, dass er von den höchsten Trainern oder von den größten Trainern mehr als nur geadelt wird.
Ja, sicher.
Also wenn, und wir schauen uns das ja dann gleich an, aber wenn ein Pep Guardiola oder ein Klopp zu dir sagt, das ist einer der einflussreichsten Trainer der letzten 15, 20 Jahre oder der kommenden 10 Jahre, das hebt dich schon auf ein Podest.
Ja.
Und was man, und das ist vielleicht gerade in unseren Breitengraden gar nicht so bewusst, De Zerbi hat wahnsinnig viel von dem Spiel geprägt, was dann tatsächlich ein Guardiola übernommen hat.
Mhm. Beziehungsweise eigentlich ist immer ein bisschen ein Schritt voraus, sogar ein Schritt in die andere Richtung. Also wenn du so Spielaufbau, ich habe mir da ein bisschen zumindest eingearbeitet, anschaust, es ist halt bedarfsgerecht, ja, während der Guardiola halt zum Beispiel sagt, im Spielaufbau hat er wenig Leute hinten, weil er ja sehr, sehr gute Leute hat. Deswegen hat er Fülle vorn, macht das De Zerbi anders, hat Fülle Leute hinten, spielt mit viel mehr Pässen von hinten aus, er versucht halt, den Gegner ein bisschen auszulocken, indem er Ballstaffetten spielt, weil das seine Spieler auch kennen, vor allem in einem Überzahlspiel, und dann einfach wirklich warten, bis sie die Lücke ergibt und dann schnell einpressen. Das ist einfach
und,
ist cool, ist wirklich cool und sehr
beeindruckend. Und was De Zerbi macht, und das finde ich extrem spannend, und da war wirklich bahnbrechend. De Zerbi versucht, aus zwei Welten das Beste zu kombinieren. Mhm. Und zwar aus dem Umschaltfußball und aus dem Ballbesitzfußball.
Ja, voll, ja.
Weil er sagt, der Ballbesitzfußball ist deshalb schwierig, weil du halt, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die komplett hinten im Riegel drinnen stehen, nicht durchkommst oder nur schwer durchkommst. Du musst extreme Lösungen finden und so weiter. Das ist der große Nachteil, den du hast beim Ballbesitzfußball. Mhm. Dann sagt er, beim Umschaltfußball ist es halt ganz klassisch so, du lässt die Gegner kommen und so weiter und dann versuchst du, oder das Pressing auszulösen, und versuchst du so Umschaltmomente herbeizuführen, dass du dann Platz hast und so weiter, um anzugreifen. Und De Zerbi hat gesagt, okay, Das Problem beim Umschaltfußball ist, dass in den meisten Phasen oft einmal der Gegner den Ball hat, weil du versuchst ja dann diesen Umschaltmoment auszulösen. Und er hat gesagt, wie schaffen wir es, dass wir aus beiden Welten einen Ballbesitz haben, aber gleichzeitig Umschaltmomente zu generieren. Mhm. Und das war ja das extrem Spannende. Und da gibt es ja ein paar so Begriffe, die sich mittlerweile für den De Zerbi-Football ja also etabliert haben. Das ist einerseits diese Artificial Transitions, also künstliche Umschaltmomente, sprich das Herauslocken, du spaust auf von hinten und lockst deinen Gegner heraus. Mhm. So quasi du baitest ihn, also du wirfst den Köder, mhm, damit du ihn in ein Pressing lockst. Und dann versuchst du durch so Three-Man-Combinations, das heißt dann keinen direkten Pass, aber immer über eine Station, extrem viel Raum zu gewinnen. Das heißt, er kombiniert Ballbesitzfußball, weil ich habe den Ball und baue auf,
ja,
und schafft aber durch das Rauslocken so viel Bewegung in die gegnerische Struktur reinzubringen, um dann schlau zu rauszuspielen, dass du dann die Vorteile vom Umschaltspiel genießt. Weil dann hast du plötzlich, nimmst du Tempo auf und hast du einen Gegner, der nicht mehr so kompakt hinten drinnen steht. Und dieses Modell war, und das hat ja dann dazu geführt, dass ganz oft Brighton hinten aufgebaut hat und dann über diese Three-Man-Combinations dann durch die Mitten durchgepresst ist. Das kennt man zum Beispiel auch, das hat dann City ganz stark übernommen, ja, wo du natürlich unfassbare Spieler gehabt hast, wie ein De Bruyne und so weiter. Diese klassischen City-Tore, das hat er kopiert. Ja. Und das Lustige ist, gerade heuer in der Saison 23/24 verstehen natürlich viele, wie De Zerbi spielen lässt mit diesen künstlichen Umschaltmomenten, die er erzeugt. Aber er ist wieder einen Schritt voraus und das zeigt halt, dass du wirklich ganz vorn bei den Trainern dabei bist. Mhm. Wenn du derjenige bist, weil jetzt haben sie natürlich alle ganz stark reagiert, sie wissen, wie sie spielen müssen gegen ihn, damit sie quasi diesen nicht in diese klassischen, einfachen Umschaltmomente eintappen, in diese Fallen. Ja, ja. Aber er hat sich wieder ganz was Neues überlegt, wie er das Spiel schon wieder umgeht.
Ein
das
heißt, Hund, ja.
Wenn du mal bei dem Punkt bist, dass du als Trainer, und deswegen traut man so einem Trainer zu, die ganz Großen zu managen. Naja, er hat natürlich jetzt nicht die Vita von einem Guardiola, dass du sagst, du hast mit dem und dem Alter schon alle diese Titel gewonnen. Aber wenn du sagst, einen Trainer zu haben und er sagt dir von sich selbst, Guardiola war ein Rieseneinfluss, Bielsa, alle landen es bei Bielsa.
Ja.
Bielsa war dieser Rieseneinfluss für ihn. Das ist schon aus taktischer Sicht, glaube ich, traust dem zu, jede Mannschaft zu trainieren.
Wo glaubst du, dass er hingeht?
Also ich würde, bei den Bayern würde ich mir extrem spannend vorstellen.
Ja, da habe ich heute gehört, wird es da wohl der Rangnick werden. Ja?
Wird es wohl der Rangnick werden, wirklich, mhm, ist das so. Aber bei Bayern hätte man extrem cool, spannend, ja, vorgestellt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für Barcelona spannend ist, weil Barcelona, also wenn du würdest bei Barca dir schwer tun, glaube ich, einen reinen Umschaltfußball reinzubringen.
Ja, klar, ja.
Weil die Barca-Fans und in der Barca-DNA steckt, wir wollen den Ball haben, wir wollen damit was machen. Wenn du aber dann diesen De Zerbi-Ball hast, wo du sagst, okay, du kombinierst wieder die Stärken aus beiden Welten, du hast Ballbesitz, aber gleichzeitig bringst du eben dieses, nicht mehr dieses Tiki-Taka und so weiter, sondern du schaffst, wirklich den Gegner rauszulocken, zu locken und dann dementsprechend Lösungen zu finden, das kann für Barca super spannend sein. Und du brauchst halt, De Zerbi braucht in so einem Spiel wahnsinnig starke Mittelfeldspieler. Also die zentralen Mittelfeldspieler sind essentiell für ihn. Mhm. Deswegen hat man ja auch gesagt, Wahnsinn, wie soll das weitergehen? Jetzt verliert der Alexis McAllister und Moises Caicedo, Caicedo um 12 Fantastilliarden Euro.
Aber hat sie noch nicht ganz
du verlierst verliert. Beide.
Ja.
Und McAllister ist ja ein Wahnsinnskicker.
Ja, voll.
Und du verlierst die beiden, die wirklich das Herz genau waren. Diese Pivot-Spieler, diese Ankerspieler, das Kopf hast im Mittelfeld. Und er findet trotzdem Lösungen. Und ich glaube, für Barca wäre das schon richtig, richtig cool. Mhm. Weil ich sehe jetzt nicht, wo der bei den großen englischen Vereinen aufkreizen wird. City ist vergeben, Liverpool, kannst du vielleicht sagen.
Ist eigentlich auch vergeben, oder? Wird ja der Trainer von Sporting.
Ist das so?
Ich glaube, ja.
Aber Liverpool wäre für mich am ersten halt vielleicht auch eine Option gewesen, aber ja. Ich hätte mir extrem spannend bei Bayern vorgestellt, ich weiß nicht, ob es ihnen zu riskant ist, würde mich interessieren. Ich meine, sie sind schon natürlich die Bayern jetzt, sie sind stark in die Red Bull-Richtung unterwegs. Jetzt hast du Max Eberl noch geholt, jetzt hast du Christoph Freund und so weiter. Also der Staff geht schon ganz stark in die Richtung, aber ja, also mir jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend gefunden, muss ich sagen. Ja,
also Chelsea wäre vielleicht eine Option, die haben schon für Chelsea-Verhältnisse schon ewig keinen Trainer mehr gewechselt.
Das stimmt, ja. Also. Ich meine, es wundert auch jeden, ehrlich muss man sagen, dass Pochettino noch immer Trainer ist.
Ja, dass er, meinst du, Ehrenhuten drauf gehabt hat?
Nein, aber offensichtlich sieht man was, weil die gurken schon sehr herum. Dann gewinnen sie wieder mal ein Spiel sehr cool und sehr souverän, ja. Aber dann verlieren sie da wieder auf schreckliche Art und Weise.
Ja, eine eigene Geschichte, hätte ich gesagt, für eine eigene Folge. Gut, zum Abschluss jetzt noch. Wie geht es jetzt weiter mit Brighton? Wie schätzt das jetzt her ein? Was tut es jetzt noch?
De Zerbi wird irgendwann weg sein, aber du traust solch gut geführten Clubs zu, wieder schlaue Entscheidungen zu treffen. Mhm. Klares, und wie gesagt, das ist, glaube ich, nichts unfassbar Kompliziertes, jetzt ziehen es nur durch. Und das ist schon spannend. Das zeigt halt auch, wie wichtig es ist, halt auch in deinen Staff zu investieren als Fußballverein. Ja. Und nicht nur. Klar,
ja, generell,
jede Mannschaft will sportlich erfolgreich sein. Brauchen wir überhaupt nicht rein. Ja. Nur die Frage ist, wie gut kannst du Fundament schlagen? Und der Verein hat es halt wirklich geschafft, sein eigenes Schicksal halt in die Hand zu nehmen.
Ja.
Und von, wir gehen fast zugrunde und haben kein Stadion mehr, wo wir spielen, sondern keiner gibt uns einen Platz.
Wirklich ein Tor entfernt vom Konkurs. Ja.
Hin zu, wir sind ein perfekt geführter Verein, der in der Premier League richtig gut reüssiert, der hochwertigste Infrastruktur hat, und der, keine Ahnung, auch jetzt wieder im Kader echt gute Spieler hat, der einen super Marktwert haben. Das heißt, das Modell funktioniert ganz einfach.
Und das Modell lässt sich ja weiter spinnen, weil jetzt war es ja so, okay, die Zerbi haben wir nicht kennt und Auskenner haben sich halt ein bisschen auskennt. Und es kann gut sein, dass der nächste Trainer auch wieder so einer sein
Absolut.
Wird, den wir nicht kennen.
Absolut.
Aber die Station wird natürlich auch immer interessanter für ganz viele Leute, für Spieler, die wissen, okay, ich habe dort nicht nur die Möglichkeit, wirklich unter interessanten Leuten zu arbeiten, sondern ich steigere meinen Marktwert. Es gibt Vereine, die dann diesen gesteigerten Marktwert auch gerne zahlen. Und der Verein ist ein Verein, und das kommt ja zum Beispiel in Graz am Sturm extrem zugute, weil die Spieler wissen, okay, wenn der Preis passt, kann ja gehen. Es gibt kein Wechseldrama oder so. Es ist ganz klar, die haben ja einen Plan B, die wissen ganz genau, diese Summe muss ich erzielen und dann kann ich losgehen. Als Trainer kann da nichts Besseres passieren, weil du mittlerweile hast du ein Team, das richtig gut funktioniert. Du wirst immer mit, oder du wirst jetzt die nächste Zeit wahrscheinlich immer gut mitreden können, wenn es um Plätze fürs internationale Geschäft geht. Und gerade für so einen Verein in der Größe wie Brighton ist natürlich so Conference League oder so extrem spannend. Ne?
Absolut. Und ich finde es, für mich ist es wirklich ein bisschen ein Plädoyer. Der Fußball braucht seine spektakuläre Seite.
Ja.
Und die spektakuläre Seite muss am Feld passieren. Sie darf nicht in der Geschäftsstelle passieren.
Wäre gut, ja.
Und es ist tatsächlich, es wird, glaube ich, viel nicht schaden, zu sagen, okay, wie kann ich jetzt wirklich hergehen und auch in unserer Geschäftsstelle, in unserem ganzen Verein, in unserer ganzen Struktur ein Profi-Level zusammenbringen. Mhm. Weil jeder weiß, im Fußball gibt es das Budget für den Verein und es gibt das Budget für die erste Mannschaft. Und alles, was Budget für die erste Mannschaft ist, oder anders, 95% ist für die erste Mannschaft, der Rest ist halt für den Verein halt irgendwie. Ja. Und es tut schon gut, wenn du sagst, okay, du schaffst das, als Verein so Struktur aufzubauen, dass du halt wirklich die Sachen, ja, parat hast.
Ja. Genau. Sehr spannend. Wir bleiben jedenfalls drauf. Wir nehmen uns das ja immer wieder vor, dass wenn wir Schwerpunktfolgen machen zu einzelnen Vereinen, dass wir die dann auch weiterverfolgen, so wie wir das jetzt bei Wrexham gemacht haben, wie wir das bei West Ham und so auch gemacht haben, werden auch in Zukunft darüber berichten.
Gut.
Wenn ihr da draußen noch irgendwelche Anregungen habt, Vereine, die wir unbedingt porträtieren sollten, unsere eigene Liste ist zwar sehr lang, aber wenn wir eine gute Idee kriegen, dann nehmen wir sie zumindest mit auf. Dann meldet euch bei uns auf Social Media oder via redaktion@spielfrei.at und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, sonst heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.